Ich lese uns den Predigttext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist in der evangelischen Predigtordnung. Und der ist aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 50, die Verse 15 bis 26, aus der Josefsgeschichte. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. So wohnte Josef in Ägypten mit seines Vaters Hause und lebte 110 Jahre und sah Ephraims Kinder bis ins dritte Glied. Auch die Söhne von Machir, Manasses Sohn, wurden dem Hause Josef zugerechnet. Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich sterbe, aber Gott wird euch gnädig heimsuchen und aus diesem Lande führen in das Land, dass er Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Darum nahm er einen Eid von den Söhnen Israels und sprach: Wenn euch Gott heimsuchen wird, so nehmt meine Gebeine mit von hier. Und Josef starb, als er 110 Jahre alt war. Und sie salbten ihn und legten sie in einen Sarg in Ägypten. Was für eine Geschichte, voller Leben, wie es ist. Seit Jahren lebt die Großfamilie versöhnt miteinander in einem fremden Land. Alte Feindschaften und Rivalitäten der Kinder- und Jugendzeit sind beigelegt. Alles ist in bester Ordnung. Oder doch nicht? Trügt der schöne Schein? Es gibt eine nicht unwesentliche Veränderung im Familiensystem und die Familienidylle bricht in sich zusammen. Da stirbt der Vater, der Patriarch. Die Großfamilie und ein Riesenaufgebot an Prominenz erweisen dem Verblichenen die letzte Ehre mit einer gigantischen Prozession in die alte Heimat nach Israel. Oder was später mal Israel werden würde. Und als sie äußerlich wieder einigermaßen zur Ruhe kommen, da merken sie plötzlich, sie finden keine Ruhe. Plötzlich ist der alte Konflikt wieder präsent. Wie lebensnah und wie zeitlos diese Familiensituation. Wie oft beginnt der Familienstreit noch am Grab? Kaum ist die Integrationsfigur der Familie unter der Erde, lebt der Konflikt wieder auf. Und der Familienfrieden ist dahin. Das Einzige, was jetzt verbindet, ist der Konflikt. Da entpuppt sich der selige Familienfrieden und die jahrelange Höflichkeit als Friedhöflichkeit. Woran liegt das? Wenn der Frieden ein nur äußerer ist und nicht im Herzen regiert, wenn die Höflichkeit Etikette ist und nicht von Herzen kommt, dann ist es Friedhöflichkeit. Und nicht selten tritt die auf dem Friedhof zutage. Dem Vater zuliebe haben sich alle zusammengerissen. Oder weil er wirklich so eine Integrationsfigur war, die es geschafft hat, die unterschiedlichsten Ansichten und Interessen zusammenzubringen und zusammenzuhalten. Aber es ist wie immer im Zusammenleben, wenn eine Person sich verändert oder ausfällt, wie der alte Vater Jakob in unserem Fall, dann verändert sich das ganze System. Wenn einer sich verändert, verändert sich das ganze System. Geht gar nicht anders. Wie viel mehr dann, wenn der ganze Frieden an dieser einen Person hing. Nach dem Tod Jakobs tritt es ans Licht. Josefs Brüder trauen dem Frieden nicht, den Josef ihnen vor Jahren zugesagt hat. Sie trauen dem Frieden nicht, weil sie selber keinen Frieden haben. Plötzlich kommt die alte Angst wieder hoch, die Angst vor Vergeltung, dass sie damals ihren kleinen Bruder in die Sklaverei verkauft haben und sich einen Dreck drum geschert haben, dass er wie ein Sklave oder nicht wie als Sklave gefangen nach Ägypten geführt wurde. Und sie haben nie danach gefragt, was aus ihm geworden ist. Es war ihnen egal, der Rivale war weg. Der solche Träume hatte von Sonne und Mond und Sterne, die sich verbeugen und ihn anbeten. Und jetzt kommt das alles wieder hoch. Die alte Angst, die Angst vor Vergeltung. Und diese Angst hat ja gute Gründe. Shalom, was wir gerne mit Frieden übersetzen, heißt eben auch Vergeltung. Shalom heißt auch Vergeltung. Shalom hat nämlich mit Ausgleich zu tun. Mit einer Waage, wo alles ins Gleichgewicht kommt. Wenn das Gleichgewicht hergestellt ist, dann ist Shalom Frieden. Und somit ist Shalom eben auch Vergeltung. Aber, so empfinden es die Brüder, die Waage ist nicht im Gleichgewicht. Das merken die Brüder an dem eigenen Unfrieden im Herzen. Sie spüren, hier ist noch eine Rechnung offen. Eine Schieflage ist in dieser Beziehung. Es ist längst nicht alles im Lot. Der erste Teil dieser biblischen Geschichte ist von Angst geprägt. Das findet darin Ausdruck, dass die Brüder nicht einmal persönlich zu Josef gehen und ihr Anliegen vortragen. Sie schicken jemanden vor, einen Boten. Darum ließen sie ihm sagen. Hinzu kommt, sie bringen noch nicht einmal eigene Worte zustande. Sie bemühen ihren verstorbenen Vater. Hinter seiner Autorität verstecken sie sich. Ist das nicht erbärmlich? Es bleibt offen, ob die zitierte Bitte um Vergebung tatsächlich Vaters Worte waren oder ob sie sie einfach ihrem toten Vater in den Mund legen. Aber wie dem auch sei, es ist ein Armutszeugnis sondergleichen. Naja, jedoch hat es in aller Erbärmlichkeit und möglicherweise sogar Unehrlichkeit etwas entwaffnend Ehrliches. Die Brüder haben ja wirklich nichts Eigenes, das sie in die Waagschale werfen könnten, als allein die Autorität des Vaters und vielleicht auch die Liebe des Vaters. Sie können nur eben an diese Autorität und Liebe des Vaters appellieren und auf Josefs, nennen wir es Nachsicht, hoffen. Auf seine Gnade, auf seine Vergebung, auf seinen Racheverzicht. Schuld und Vergebung und die daraus resultierende Versöhnung, das ist dann auch das große Thema dieses Abschnittes der Familiengeschichte Josefs oder Jakobs. Kaum ist der Vater beerdigt, spüren die Brüder Josefs die Last ihrer Schuld auf sich liegen. Plötzlich ist alles wieder da. Hat Josef ihn nicht längst vergeben? Und Gott? hat ja ihnen nicht auch längst vergeben, auch wenn das im Text nicht ausdrücklich vorkommt. Aber sie selber können sich nicht vergeben. Und wer sich selber nicht vergeben kann, der kann auch keine Vergebung annehmen, weder von Menschen noch von Gott. Wer sich selber nicht vergeben kann, der leidet unter den immer wiederkehrenden Selbstanklagen und Schuldgefühlen. Oder war die Schuld wirklich noch nicht bereinigt, nie ausgesprochen, einfach so schwamm drüber, zumindest seitens der Brüder? Solange wir nicht mehr davon reden, ist ja alles in Ordnung. Also am besten, wir schweigen. Ein Familientabu entsteht. Unter den Teppich damit. Und den gibt es auch in Fromm. Doch der Tod des Vaters, dem Burgwächter des Burgfriedens, dieser Tod reißt die Wunde wieder auf. Es wächst eben doch kein Gras darüber. Zack, ist der Teppich weg. Oder er ist zu klein. Vergeben, merken wir, vergeben ist eben doch etwas anderes als vergessen. Und was ist der Mehrwert von vergeben? Was ist vergeben? Zweimal in den vermeintlichen Vaterworten kommt die Bitte um Vergebung zum Ausdruck. Vergib doch deinen Brüdern uns ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat den Dienern des Gottes, deines Vaters. Vergeben, das zentrale Wort des Textes und wohl der Bibel überhaupt. Vergeben. Und das heißt aus dem Hebräischen übersetzt eigentlich heben, aufheben, tragen oder auch wegtragen. Das ist das hebräische Wort, was wir mit vergeben übersetzen. Heben, aufheben, tragen oder auch wegtragen. Das bedeutet doch, Vergebung ist sehr viel mehr als nur das lösende und erlösende Wort. Es ist eben nicht Schwamm drüber. Es verlangt von dem, der vergibt, eigentlich etwas Ungeheuerliches. Er soll die Schuld, Josef soll die Schuld, das Vergehen seiner Brüder nicht nur irgendwie nachsehen, sondern selbst auf sich nehmen und tragen. Als hätte er nicht schon die ganze Zeit genug an dieser Schuld getragen. Als Sklave in Potiphars Haus, im Gefängnis, vergessen. Josefs Herausforderung ist, den Brüdern etwas von der Last der Schuld, die sie tragen, abzunehmen und diese zu übernehmen, sodass er damit sie erleichtert und sich selbst belastet. Und was passiert dadurch? Die Waage kommt ins Gleichgewicht. Aber auf ungeheuerliche Weise, oder? Die Waage kommt ins Gleichgewicht, es entsteht Shalom. Das ist der Kern dessen, was die Bibel unter Vergebung versteht. Die Schuld, der Frevel kann nicht einfach weggewischt werden. Auch Negativenergie kann nicht verloren gehen, um den Energieerhaltungssatz mal zu zitieren. Auch Negativenergie kann nicht verloren gehen. Das Geschehene kann nicht ungeschehen gemacht werden. Das Normale ist, dass die Schuld auf den Täter zurückfällt. Dass er die Last seiner Schuld und die Konsequenzen zu tragen hat. Vergebung bedeutet, Schuld wird dadurch aus der Welt geschafft, dass sie dem Schuldigen abgenommen wird und von dem getragen wird, der das Opfer des oder der Schuldigen war. Ungeheuerlich, oder? Vergebung verniedlicht oder verharmlost die Schuld nicht. Dafür ist sie viel zu schwer zu tragen. Das denken wir so leicht, ja, vergeben und vergessen. Vielleicht ist diese Oberflächlichkeit, mit Schuld und Vergebung umzugehen, sogar ein Produkt des Christentums. Weil wir ja einen haben, wo wir unsere Schuld einfach abladen können. Und dann ist alles wieder gut. Ohne Risiken und Nebenwirkungen. ohne Spätfolgen. Nehme ich das biblische Verständnis ernst, dann bleibt Schuld eine Last und muss getragen werden. Und wenn wir dieses alttestamentliche Verständnis von Schuld und Vergebung auf uns wirken lassen, dann können wir merken, dass das Neutestamentliche sich überhaupt nicht wesentlich unterscheidet. Der Unterschied liegt allein darin, dass Jesus stellvertretend für Täter und für Opfer die Last der Schuld trägt. Weil Gott will, dass beide wieder leben können, Täter und Opfer. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geplagt und geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja 53, oder? Siehe, das ist Gottes Lamm, sagt Johannes. Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt fortträgt. Unser Individualismus, wo Autonomie, wo Selbstbestimmung eines der höchsten Werte ist, dieser Individualismus, der tut sich schwer mit dem Gedanken der Stellvertretung. Sowohl in der Richtung, des anderen Last mitzutragen, übrigens unser Wochenspruch, Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last, so werdet ihr Christi Gesetz erfüllen, da ist ebenfalls eher Schuldenlast gemeint. Wenn wir im Zusammenhang mal lesen, merkt ihr das, da geht es um Schuldenlast, viel weniger um Lebenslasten. Aber dieses Lastentragen fällt dem Individualisten schwer, als auch die eigene Last oder Verantwortung abzugeben. Aber dieses Autonomiebestreben verkennt eine Tatsache. Wir sind verflochten. Wir sind eine Schuldgemeinschaft, weil wir immer Opfer sind, denen Menschen etwas schuldig geblieben sind oder an denen sie schuldig geworden sind. Und zugleich sind wir auch Täter, die anderen manches schuldig bleiben und an ihnen schuldig werden. An der Last dieser Schuld tragen immer beide, Täter und Opfer. Wenn Autonomie und Selbstbestimmung die höchsten Werte sind, folgt daraus auch eine unvertretbare Eigenverantwortlichkeit. Der Gedanke, dass jemand meine Last mitträgt, der ist nicht mehr denkbar. Ich muss mich selbst rechtfertigen. Und das geschieht ja auch aller Nase lang, ne? Dass Menschen sich selbst rechtfertigen. Und gerade bei der Selbstrechtfertigung bleibe ich mit meiner Schuld allein. Selbstbestimmt will der Mensch sein und bleibt gerade deswegen fremdbestimmt von seiner Schuld. Frei und unabhängig will er sein und bleibt gerade dadurch an seine Schuld gebunden. Er ist zu stolz, seine Last tragen zu lassen. So wie es die Herausforderung der Brüder Josefs war, ihren Stolz aufzugeben und ihren Bruder darum zu bitten, ihre Schuld mitzutragen, damit Shalom, Gleichgewicht entsteht, so ist es unsere Herausforderung, unseren Stolz fallen zu lassen. Und Jesus unsere Schuld tragen zu lassen. Juristisch ist das längst geschehen. Gott hat diesem Lamm Gottes die Sünde der ganzen Welt aufgelegt. Das ist längst passiert. Das Lamm Gottes hat diese und damit auch unsere Schuld weggetragen. Ans Kreuz. Unsere Herausforderung ist, das nachzuvollziehen und anzunehmen. Den absurden Stolz fallen zu lassen, deswegen mir Jesus nicht hätte sterben müssen. Die Brüder Josefs tun in aller Schwachheit und Unvollkommenheit eines. Sie unterwerfen sich Josef auf Gedeih und Verderb. Sie liefern sich ihm aus in der Hoffnung, seine Gnade zu finden. Und wenn wir genau das Jesus gegenüber tun, uns ausliefern auf Gedeih und Verderb und auf seine Gnade hoffen, dann dürfen wir das tun aus der Gewissheit der Gnade Gottes, die für uns da ist. Haben wir eben gesungen in dem Lied vor der Predigt. Josef reduziert seine Gnade nicht auf einen Freispruch von oben herab. Er sagt, naja, da bin ich mal nicht so, ihr Kleinwürste, ich verzeih euch das mal. Sondern aus Versöhnung wird Versorgung. Aus Versöhnung wird Versorgung. Großes Volk muss versorgt werden. Und das nimmt er auf sich, der Josef. Und so ist das auch mit Gottes Gnade bei uns oder zu uns. Es geht Gott nicht darum, dass wir endlich angekrochen kommen und uns ganz klein und elend führen, sondern Gott will, dass wir leben, aufleben, unsere Last loswerden, die das Leben beschwert. Gott möchte für uns sorgen. Nicht zuletzt ist es auch Fürsorge Gottes, dass er Josef die Kraft schenkt, wirklich zu vergeben. Josef hat erleben dürfen, dass Gott seine Last, die ihm die Brüder aufgelegt haben, die er als Opfer der Schuld zu tragen hatte, dass Gott auch diese Last weggetragen hat. Er hat erlebt, dass Gott aus dem unausweichlich Bösen, aus dieser bösen Situation, als die Brüder Josef in die Sklaverei verkauften, dass Gott etwas Gutes daraus gemacht hat. Das durfte er erleben. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Seine Last ist wirklich weg, das spürt man aus diesen Worten. Seine Last ist weg. Das wird daran sichtbar, dass Josefs Perspektive nicht auf sich und seine Verletzung, sein Leiden und was da alles ist. Darauf fixiert sich das nicht. Sein Blick ist befreit für etwas Großes. Das Geschenk und die Aufgabe, ein großes Volk am Leben zu erhalten. So kann nur einer denken und handeln, der von der Last befreit ist, von der Last der angetanen Schuld befreit ist und der seine Täter nicht mehr auf die Schuld festnageln muss. So kann nur einer denken und handeln, der von Herzen vergeben hat, der mittragen kann, weil ihm seine eigene Last abgenommen ist. Was für ein Segen, was für eine Befreiung für alle Beteiligten. Und das gelingt, weil Josef das Recht und die Macht, die er hat, nicht gegen seine Brüder ausspielt. Er spielt nicht Gott. Stehe ich denn an Gottes Stelle, sagt er. Rache ist Gottes Sache. Josef hat Gott als den erlebt, an den er auch seine Rachegefühle, seinen Hass und seine Bitterkeit delegieren kann. Und damit durchbricht er die Spirale von Gewalt, die normalerweise hier einsetzen würde. Josef verwahrt sich, das letzte Urteil über die Taten seiner Brüder zu sprechen. Er ist nicht Gott. Und schon gar verwahrt er sich, dieses Urteil zu vollstrecken. Es wäre ihm kein Problem gewesen. Das ist der zweite Mann von Ägypten. Und das sind ein paar dahergelaufene Hebräer. Es wäre kein Problem gewesen, jetzt mal denen zu zeigen, wo der Hammer hängt. Er vertraut sich selbst und seine Brüder dem Urteil Gottes an. Dem Urteil Gottes, diesem Gott, der jedem Menschen gerecht wird. Und das ist der Schlüssel zur Versöhnung. Das schafft Raum für Versöhnung. Der südafrikanische Präsident Nelson Mandela, der ja über 30 Jahre im Gefängnis saß, der hat einmal gesagt, wenn du Frieden mit deinem Feind schließen willst, musst du mit ihm zusammenarbeiten. Dann wird er dein Partner. Wenn du Frieden mit deinem Feind schließen willst, musst du mit ihm zusammenarbeiten. Dann wird er dein Partner. Wer so etwas mit solcher Biografie sagen und auch leben kann, der muss Vergebung und Versöhnung durchbuchstabiert haben. Josef kann am Ende seines Lebens sogar seinen Brüdern ausliefern. Er vertraut ihnen an, seine Gebeine mit nach Israel zu nehmen. Er vertraut sich seinen Brüdern an. Stark. Ein glaubwürdiges Zeichen echter, wirklicher Versöhnung, wiedergewachsenen Vertrauens. Und nichts anderes hat Gott getan. In Jesus verlässt Gott seine Machtposition im Himmel und liefert sich den Menschen aus, auf Gedeih und Verderb, wird Mensch, kleines Baby, von ersten Tagen an verfolgt. Ganz gleich, wie wir Menschen damit umgehen, Gottes Versöhnung steht. Sie kommt nicht aus einer erhabenen Position heraus und erzwingt Frieden, nach dem Motto, wer kann diesem Gott schon widerstehen, sondern diese Versöhnung ist eine Einladung auf Augenhöhe. Gott kommt zu uns auf Augenhöhe als Mensch. Weil Gott nicht auf erzwungene Versöhnung und erzwungenen Frieden aus ist, dann entsteht nämlich wieder Friedhöflichkeit. Sondern er möchte echten Frieden, echte Versöhnung im Herzen, versöhntes Leben mit Gott und mit Mensch. Das ist sein Ziel. Und so bitten wir an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Amen.